Ich nehme noch einmal kurz die Brille ab, damit ich euch sehen kann. Weil ich muss mir immer entscheiden, entweder das schaue ich euch an oder meine Unterlagen. Ja, deswegen jetzt kommt die Brille auf, damit ich weiß, was ich schwätze. Ja, ich freue mich ganz arg, dass ich jetzt heute hier bin, um mit euch einen Bibeltext anzuschauen. Aber nicht nur einen Bibeltext, sondern es geht auch um eine Frage, die mich immer wieder richtig herausfordert und tatsächlich auch, gebe ich ehrlich zu, an meine Grenzen bringt. Ich habe mir das Thema heute nicht selber ausgesucht, ansonsten habe ich lieber so die Jesus-Geschichten, aber ich habe mich da mal rangewagt. Es ist und bleibt für mich auch immer wieder ein großes Geheimnis und ich hoffe, ich kann euch da ein bisschen mitnehmen. Ich danke euch schon mal, dass ihr uns mit reingenommen habt. Die Lieder haben einfach aber wieder super gut zu dem Thema gepasst, auch wenn ihr so in etwa wisst, sie wissen als einzige, als ein paar wenige, um was es heute geht, habe da trotzdem gepasst. Und außerdem habe ich gerade Gänsehaut, weil ich noch einen Zuspruch bekommen habe. Und warum ich da Gänsehaut habe, das wird er dann gleich noch sehen. Ja, um was geht's heute? Schauen wir mal, ob das funktioniert. Das müsst ihr jetzt selber mal rausbringen. Ich habe euch ein kleines Bild mitgebracht und jetzt die Frage, was seht ihr alles so auf dem Bild und gibt es da was, wo euch eine Bibelstelle dazu einfällt? Geht ein bisschen um die Ecken. Was kann man denn da sehen? Also es ist nicht schwierig, was man da sieht. Ne? Ihr dürft euch echt ruhig trauen. Ein Kürbis, aber richtig, aber so richtig große, drei Stück. Was sieht man noch? Ein Sieger, ja genau. Wie bitte? Ja, genau. Da gibt es also auf jeden Fall mal einen größten auch. Ja, das stimmt. Um jetzt auf die Bibelstelle zu kommen, wie könnte man denn einen Kürbis noch bezeichnen? Was ist denn das? Ganz allgemein ausgedrückt, eine Frucht, ja, eine Feldfrucht. Und fällt euch bei Frucht vielleicht was ein? Hä? Die Frucht des Geistes, sehr gut. Ganz genau. Meine Rettung, die Frucht des Geistes. So, und bevor jetzt die ersten schon ihre Bibel aufschlagen und gucken, wo das steht oder googeln oder sowas, alles zur Frucht des Geistes gehört, gucken wir mal, ob wir die zusammenkriegen miteinander. Also ich kann ja spickeln, aber vielleicht, ich habe da mal jetzt eine Weintraube hingemalt mit 9 einzelnen Beeren. Warum 9? Weil der Paulus nämlich 9 Dinge nennt, die da zu dieser Frucht des Geistes dazugehören. Jetzt schauen wir mal, ob wir die zusammenkriegen. Wie bitte? Liebe. Also Liebe auf jeden Fall mal, jawohl. Liebe, Friede, jawohl. So, die Freude ist auch dabei, richtig. Sanftmut, also jetzt, das sind natürlich so Geschichten, je nach Übersetzung und so weiter. Also das mit der Sanftmut, Moment, Freundlichkeit zum Beispiel, ja, würde es passen? Nehmen wir mal die Freundlichkeit hier. Oh, die Selbstbeherrschung, jawohl, das ist natürlich auch ein Ding. So, irgendjemand hat was von Friede gesagt, glaube ich, oder? Ja? Ah, den haben wir schon. Moment. Geduld war's. Das habe ich noch gehört. Jawohl. Demut. Jetzt passt mal auf. Jetzt müssen wir mal gucken. Demut. Nicht so richtig. Glaube auch nicht. Besonnenheit. Nachsicht steht bei mir. Ich nehme mal die Nachsicht, okay? Was haben wir noch? Also ich weiß nicht, ob es vielleicht, also Güte gehört da noch dazu? Ja. Ja, das ist vielleicht, und was haben wir noch? Die Selbstbeherrschung habe ich jetzt schon, die ist auch weg. Die Güte, die Ah, eins fehlt noch. Ganz genau, die Treue. So, jetzt haben wir es übereinander. Jetzt haben wir eine schöne Weintraube. Und um das geht's heute. Wo steht es geschrieben? Der Paulus schreibt an die Galater. Und zwar im Kapitel 5, die Verse 22 bis 23. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so, fragt der Paulus, dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Schon witzig, oder? Der Paulus spricht jetzt plötzlich über das Gesetz. Und tatsächlich geht's heute in meiner Predigt eigentlich weniger um diese einzelnen Beeren hier und Früchte, sondern es geht eher um die Frage des Gesetzes und der Gesetzmäßigkeit. Und beim Paulus in dem Galaterbrief, da geht's auch ganz stark darum. Der Paulus tadelt die Galater, der geht regelrecht mit ihnen ins Gericht, denn bei denen ist irgendwie wieder die Gesetzlichkeit aufgekommen. Das ging so weit, dass manche gefordert haben, dass die männlichen Gemeindemitglieder, dass die sich beschneiden lassen müssen. Und der Paulus, der kann das überhaupt nicht verstehen, weil er hat doch früher, als er bei den Galatern war, erklärt, dass Gott in seiner Gnade uns Jesus Christus geschenkt hat und in ihm das neue Leben. Das steht gleich am Anfang auch von dem Brief im ersten Kapitel, Vers 6. Und in den ganzen weiteren Kapiteln, da argumentiert der Paulus vehement, dass wir uns die Anerkennung Gottes nicht durch die Einhaltung des Gesetzes erarbeiten können, sondern dass das allein Gnade ist. Und ich glaube auch hier, wenn wir die Köpfe zusammenstecken würden, da würden wir alle dazu nicken. Das ist etwas, was uns einfach wichtig und bewusst ist. Und der Paulus sagt, wir bekommen den Heiligen Geist geschenkt, der uns bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind und der uns auch dabei hilft, dieser Gotteskindschaft immer näher zu kommen. Zuvor schreibt der Paulus im gleichen Kapitel ein paar Verse davor, das ist bei mir überschrieben mit Leben unter der Führung des Heiligen Geistes. Da schreibt er den Galatern, durch Christus seid ihr dazu berufen, frei zu sein, liebe Brüder und Schwestern. Aber benutzt diese Freiheit nicht als Deckmantel, um eurem alten, selbstsüchtigen Wesen nachzugeben. Dient vielmehr einander in Liebe. Denn wer dieses eine Gebot befolgt, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, der hat das ganze Gesetz erfüllt. Der hat das ganze Gesetz erfüllt. Schon wieder das Gesetz, obwohl es ja eigentlich gegen die Gesetzlichkeit geht. Und ich sage da innerlich, na bravo. Ja, wir sollen also nicht gesetzlich sein, aber das eine Gebot, das sollte man dann doch befolgen. Ja, nämlich den Nächsten lieben und wie sich selber. Und wozu? Um das ganze Gesetz zu erfüllen. Und da sage ich dann immer, ja, was nun? Also bei mir passiert dann immer Folgendes. Ich kriege da in meine Gehirnwindungen richtig gehen Knoten. Ja? Und auch meine Emotionen spielen da manchmal so mit. Ich weiß nicht so richtig, ja, was ist denn jetzt nun Sache? Weil was höre ich aus diesen Bibelstellen denn nun alles raus? Also einerseits werden wir frei, ganz ohne unser eigenes Zutun. Jesus ist ja für uns gestorben, da sind wir noch nicht einmal auf der Welt gewesen. Ja, er hat sich schon für uns entschieden. Da hatten wir mit ihm so gesehen eigentlich noch gar nichts zu tun. Ja, selbstverständlich, sehe ich auch so, kein Problem. Aber nach unserer Erlösung kann man auch nicht so bleiben, wie wir waren. Ja, ist eigentlich auch selbstverständlich. Da ändert sich was. Auch damit habe ich grundsätzlich eigentlich kein Problem. Der Paulus bringt es übrigens in einem Satz mal ganz wunderbar auf einen Punkt. Und zwar ist es in einem anderen Brief an die Korinther, da schreibt er, ist jemand in Christus, ist er ein neuer Mensch, etwas völlig Neues hat begonnen. Ja, wunderbar. Aber wie gesagt, hier beginnt so ein bisschen mein Dilemma. Ja, vielleicht ist es für euch gar keins. Also wer jetzt sagt, naja, für mich ist das eigentlich alles völlig klar, dem wünsche ich jetzt einen angenehmen Predigtschlaf. Predigtschlaf ist wirklich das Beste, was es gibt, am erholsamsten. Ich kann nicht aus eigener Erfahrung sagen, manchmal nicke ich da wirklich weg. Ihr dürft ruhig wegnicken. Aber vielleicht für alle anderen, die sagen, boah, ja, geht mir auch manchmal so ein bisschen, ich kann das nicht richtig aufdröseln, der kann ja nochmal zuhören. Denn für mich heißt es, ja, was ist denn jetzt nun? Ja, sind wir doch wieder irgendwie selber verantwortlich. Also, ja, unseren Nächsten zu lieben, ja, ist ja das einfachste Gebot, ne? Ja, kein Problem, den anderen zu lieben. Also ich hänge da immer so ein bisschen, bin ja schon froh, wenn ich es für mich selber irgendwie hinkriege. Ja, oder wenn doch der Heilige Geist in uns wohnt, ja, und er ja nur Gutes hervorbringt, also nur sowas, ja, dann merke ich, das stimmt irgendwie. Also wenn ich mich so anschaue, finde ich das nicht alles bei mir, vor allem wenn ich im Straßenverkehr unterwegs bin. Ja, also wie kann das irgendwie alles sein? Und da habe ich mir überlegt, ich gehe da ein wenig analytisch vor, da sage ich, was ist denn falsch? Ja, vielleicht mache ich ja irgendeinen Fehler. Ist immer ganz gut, um mal zunächst darüber nachzudenken, ob man vielleicht selber irgendwas falsch macht. Es könnte ja sein, ich verstehe einfach die Bibelstellen falsch. Ne? Okay, ich bin hier kein ausgebildeter Theologe. Vielleicht müsste ich mich damit einfach mehr beschäftigen. Vielleicht hätte ich in der Vorbereitung für die Predigt jetzt den Griechischen und was weiß ich was für einen Text noch lesen müssen, wie die das übersetzen und pipapo und rauf und runter. Aber ich sage ganz ehrlich, ich habe schon viele Predigten zu dem Thema gehört, Werkgerechtigkeit, Gnade. Und so ganz richtig hat es noch keiner auch von den Gelehrten geschafft, meinen Knoten im Kopf zu lösen. Oder es kann ja mal schlicht und ergreifend sein, ich bin Ingenieur, ja, ich gehe mir mit dem Wenn-Dann oder Entweder-Oder, ne, logisch vor. Also entweder ich bin Christ, dann habe ich den Heiligen Geist und dann kommt nur Gutes. Ne, alles ist neu, das Alte ist alles weg. Ja, gibt's das, kann man das für einen Glauben überhaupt anwenden? Vielleicht geht es gar nicht. Oder andere Möglichkeit, meine Beobachtungen, die stimmen gar nicht überein. Vielleicht wächst da in mir diese Frucht tatsächlich. Ein Freund von mir hat einmal gesagt, auch in der Vorbereitung, ich gehe immer sehr lange mit so einem Thema schwanger, ne, und überlege und spreche mit Leuten. Und der hat gesagt, na, du Peter, du weißt ja gar nicht, was du vielleicht für ein Knaller wärst, wenn in dir der Heilige Geist nicht wäre. Ja? Dann wäre es vielleicht noch viel schlimmer. Naja, was nicht genau, auch so eine tröstliche Geschichte für meine Begriffe. Aber könnte natürlich auch sein. Ja. Aber ich sage euch ganz ehrlich, wer jetzt drauf wartet, oh, der Peter hat eine Auflösung, dann muss ich sagen, nein, habe ich nicht. Ich habe tatsächlich auf diese drei Fragen, also für mich immer keine befriedigende Antwort. Und jetzt habe ich aber schon mit dem Thema angefangen und habe gedacht, boah, jetzt muss ich am 17. November, es war eine lange Zeit jetzt wirklich für mich ein prägendes Datum, ja, da muss ich hier stehen und was erzählen. Was mache ich denn jetzt? Und mein Ansatz war jetzt mal folgender. Vielleicht könnt ihr da mal mitgehen. Das eine, ich schaue mir mal dieses Bild, das der Paulus da malt, mal genauer an. Es ist ja ein Vergleich, ja, so Bilder sollen ja immer irgendwie was darstellen. Schaue ich mir das mal genauer an, was spielen denn wir da für eine Rolle überhaupt und so weiter. Und das nächste ist, ich lasse mal mit einfließen, was ich sonst so von Jesus weiß. Also was ich in meinem eigenen Leben erfahren habe, was ich beim Bibellesen erfahren habe und schon gehört habe in Predigten oder wie auch immer, was ich an anderen beobachten kann, was ich an Jesus selber beobachten kann, was er gesagt hat und wie er mit anderen Menschen umgegangen ist. Naja, dann schauen wir uns dieses Bild nochmal an, ganz kurz, ein bisschen genauer. Da sehen wir ja ein paar verschiedene Dinge. Jetzt ist die Frage, was davon sind denn wir? Ja, wo kommen wir in diesem Bild vor? Also, was auf jeden Fall ganz im Vordergrund steht, ja, wirklich auch im Vordergrund, das sind hier diese drei Monsterkürbisse. Ja. Ich habe solche Teile noch nie gesehen. Mich würde ja interessieren, ob die auch schmecken, aber egal. Groß sind sie zweifelsohne. Wahrscheinlich schmecken die nicht mehr. Ne? Aber groß sind sie halt. Ne? Also schön zum Angucken, ja, immer. Ja, aber sind wir die Frucht? Also, weißt du, da würde ich mal sagen, können wir ganz gut ein Nein dahinter setzen. Die Frucht sind wir nicht. Denn die bringt ja der Geist Gottes in uns hervor. Ja? Also können wir eigentlich die Frucht nicht sein. Wen sehen wir denn noch auf dem Bild? Wer hat denn diese Frucht hier irgendwie gemacht? Ja, die Bauern oder Gärtner oder wie auch immer, ne? Genau, und der hier ist ja in Siegerpose, der hat den dicksten Kürbis, ne? So, also sind wir eventuell der Gärtner? Habe ich mir gedacht, ein bisschen schwierig. Also einmal, der Gärtner selber kann ja nun auch den Kürbis gar nicht machen, ne? Eine interessante Geschichte, sondern er braucht dazu auch Saatgut, Samen oder sowas. Den kann er in die Erde legen und dann kann er sich darum kümmern, dass das wächst und gedeiht. Und das stelle ich mir tatsächlich irgendwie so vor, das ist der Heilige Geist, der macht es. Und Gott der Vater als der Schöpfer, das ist derjenige, der diesen Samen gibt, ja, der den hat und gemacht hat. Also da würde ich jetzt eher Gott da drin sehen. Ja, was bleibt denn dann für uns noch übrig? Die Palette, genau. Also der Olli sagt die Palette. Naja gut, das ist das, was wir jetzt nicht ganz sehen können. Wo ist der Kürbis gewachsen? Der ist nicht auf der Palette gewachsen. Die haben den damit, ja, den kannst du ja nicht mehr tragen. Den musst du mit irgendeiner, mit einem Hebezeug da hinbringen. Aber der Garten, ja, vielleicht sind wir der Garten. Also ganz da unten. Der Garten oder der Boden, aus dem diese Frucht wächst. Okay, das könnte ganz gut sein, aber da passiert wieder Folgendes. Wenn ich mir dieses überlege, und das ist halt so, bei Bildern ist immer so ein bisschen, irgendwann wird es ungenau und unscharf, dann sage ich mal, wenn wir tatsächlich nur in Anführungszeichen der Garten sind, nur der Boden, in dem der Vater den Samen reinlegt und in dem sich der Heilige Geist als der Gärtner darum kümmert, dass das wächst, dann haben wir wieder den Punkt, ja, dann müsste eigentlich alles gut werden, ne? Und alles immer super sein, weil das ist Automatismus. Ich bin der Boden, ich liege eigentlich nur da. Ne? Und dann gucken wir mal, was da wächst. Also, das löst tatsächlich mein Dilemma noch nicht wirklich. Also, nächster Schritt, ich guck mal, was weiß ich denn von Jesus? Oder was sagt Jesus, dass wir sind? Und das ist eine Stelle, die berührt mich in letzter Zeit auch immer mehr. In Johannes 15, Vers 15, da spricht Jesus mit seinen Jüngern. Und dann sagt er zu ihnen einen wunderbaren Satz. Ich nenne euch hinfort nicht Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Jesus sagt, er ist unser Freund. Und jetzt bin ich einfach mal hergegangen und habe das in meine Erlebniswelt, mit dem, wo ich unterwegs bin, mal übersetzt. Habe mir das angeguckt. Und ich weiß nicht, warum da welche lachen, ja. Der ein oder andere kennt den vielleicht, ne? Das ist der Axel. Der sitzt da, manche gucken vielleicht so links darüber, von mir aus rechts, da sitzt er öfter mal, auch im Gottesdienst und so. Leider ist er heute nicht da, aber ich habe ihn um Erlaubnis gefragt. Axel ist nämlich heute mein PDO. Das ist Preaching Demonstration Object. Also an dem ich ein bisschen was versuche klarzumachen. Der Axel ist einer meiner Freunde. Bei dem kann man auch gut die Frucht des Geistes erkennen und finden, aber darum geht es jetzt gar nicht. Mir geht es mehr um die Begabung und um die Eigenschaft des Axel als Freund. Der hat nämlich viele Begabungen. Eine davon ist, er ist handwerklich richtig gut. Der hat echt was drauf. Der ist zwar Polizist, da wird man eher handgreiflich, aber ist egal, er ist halt handwerklich auch sehr gut. Und könnte auch Schreiner oder Zimmermann sein, gar kein Problem. Der baut in seinem Garten, ich habe das letzte Mal, durfte ich mir das angucken, da baut er einen Schuppen, also einen richtigen Gartenschuppen, ne, also für was weiß ich, für Möbel und pipapo. Und wirklich vom Fundament, ja, bis über die Wände und dann baut er da Fenster und Türen ein und ein Dach kommt oben drauf und das hält auch noch und das sieht sogar noch gut aus, ja. Also Axel hat's voll drauf. Und wenn ich jetzt mir überlege, ich habe keinen so einen großen Garten, meine Axel ja auch nicht, ist egal. Ich würde mir keine so große Hütte bauen, aber zum Beispiel für mein Werkzeug oder so, wäre das schon mal ganz interessant. Ne? Wenn ich mir also jetzt überlegen würde, ein kleines Geräte, so ein Gerätehäuschen bauen zu wollen, dann wäre der Axel mein erster Ansprechpartner. Ne? Zu dem würde ich gehen und sagen, Axel, Alter, wie schaut's aus? Ich möchte mal so eine Hütte bauen. Kannst du mir helfen? Und ich bin mir da ganz, ganz sicher, also da habe ich keinen Zweifel, der Axel würde mir helfen. Jetzt ist die Frage, was glaubt ihr, wie läuft es ab? Kommt eines Morgens der Axel so von hinten, der kennt den Weg, von uns kann man so von hinten vom Bauern her zum Garten, und kommt von hinten und steigt über den Zaun, hat sein Werkzeug dabei und das Material und fängt dann an zu sägen und zu hämmern und so, während ich vielleicht noch im Bett liege oder so, ne, oder mit der Heike am Frühstückstisch oder vielleicht schon irgendwie einkaufen bin. Und dann zimmert und macht er und tut und werkelt, ja, den ganzen Tag. Und am Abend kommt er dann und klopft so hinten an meine Terrassentür und sagt, hey, Peter, guck mal raus, da steht dein Gerätehäuschen. Meint ihr, das geht so? Nee, ein paar kennen den Axel anscheinend oder haben auch Freunde, ja. Nee, das würde Axel nicht machen. Ja, warum macht er das nicht? Ja, weil er doch kein gescheiter Freund ist oder so? Ja, nee. Erst einen Kaffee, ja genau, ja, würde er mindestens einen Kaffee brauchen. Ja, ja, das passt sogar irgendwie ganz gut. Weil was ist denn der Axel? Der Axel ist mein Freund, er ist nicht mein Erfüllungsgehilfe. Ja. Er ist nicht derjenige, der sagt, ah, der Peter, ja klar, ist mein Freund, der braucht ein Gartenhäuschen. Dann, weil ich sein Freund bin, muss ich das machen. Ja, mach mal also. Und das andere ist, er würde mich schon allein aus Respekt vor mir, würde er mich fragen. Ne? Der wird sagen, Peter, wie groß darf die Hütte denn werden? Wo soll sie denn stehen? Wie viel Geld hast du denn zur Verfügung? Ja, was wollen wir denn machen? Das wäre das, was ein Freund tut. Tja, und da habe ich mir gefragt, was wird jetzt Jesus tun? Oder wäre das bei Jesus irgendwie anders? Wenn ich jetzt Jesus darum bitte, dass diese Frucht in mir wächst, was würde er dann machen? Schickt er mir dann den Heiligen Geist, der mich umgräbt, ja, der düngt, gießt und regelmäßig das Unkraut jätet? Ich glaube, das wäre die Hauptbeschäftigung für den Heiligen Geist bei mir. Ja, Wird es so passieren? Würde das machen? Nein, glaube ich nicht. Wenn Jesus das wirklich ernst gemeint hat mit der Freundschaft, dann ist es so, wie ich Freundschaft erlebe. Dann übernimmt er nicht einfach das Kommando und macht mit mir, was ihm beliebt, sondern er ist mit mir auf Augenhöhe. Und er ist mein Freund. Wie kommen wir auf Augenhöhe mit Jesus? Ich glaube, das sind zwei Dinge. Das eine ist, Jesus ist aus dem Himmel herabgestiegen und auf die Erde gekommen. Das feiern wir jetzt bald wieder. Und ich glaube, da haben wir immer noch nicht richtig das Level erreicht, aber er erhebt uns auf sein Niveau, auf Augenhöhe mit ihm. Er bietet uns seine Freundschaft an. Und das kann man auch ganz gut sehen an der Geschichte mit dem Bartimäus. Ich weiß nicht, viele werden sie kennen, wer sie vielleicht noch nicht kennt. Der Bartimäus war ein blinder Mann in Jericho. Blind sein stelle ich mir sowieso grundsätzlich nicht ganz easy vor. Und damals war das wahrscheinlich noch mal heftiger. Da gab es keine angepassten Arbeitsplätze oder sonst was. Der war darauf angewiesen zu betteln. Der hatte nichts anderes. Der war auf die anderen angewiesen. Und als er mitkriegt, dass Jesus da vorbeikommt, ganz in seiner Nähe, da fängt er an zum Rufen und zum Plan. Jesus, hilf mir, Sohn Davids. Und Jesus hört es und lässt ihn wirklich zu sich kommen. Und dann passiert was ganz Verrücktes. Der Jesus stellt sich dem Bartimäus gegenüber. Und dann fragt er ihn, Bartimäus, was willst du, dass ich dir tun soll? Jetzt weiß ich ja nicht, wie es euch geht. Das ist mir schon immer so gegangen, als ich die Stelle gelesen habe. Und ich kann mir vorstellen, dass damals die Umstehenden auch irgendwie gesagt haben, hä? Ist jetzt Jesus blind? Ja? Das ist doch klar, was der braucht. Also das ist dann wirklich eindeutig. Der möchte und muss wieder sehen können, damit er vernünftig leben kann. Aber was passiert dadurch, dass Jesus ihn fragt? Er bringt den Bartimäus auf Augenhöhe. Er macht nicht einfach was mit ihm. An ihm doktert der nicht einfach rum. Ja, also ich sage, ich hätte gern mehr von der Frucht des Geistes. Und dann knipsen wir den Peter aus, ja, weil der kriegt es nämlich tatsächlich nicht gebacken. Ja. Und dann macht der Heilige Geist das alles und dann haben wir eine wunderschöne Traube oder einen Riesenkürbis. Ja, also ich bin der dickste Kürbis nachher am Ende. Aber ich bin übergangen. Nee, das will Jesus nicht. Er will es tatsächlich, so verrückt es klingt, er will es mit uns zusammen machen. Und jetzt sind wir wieder bei einer Geschichte. Ich sag ja, ich kann es nicht richtig aufdröseln. Das bleibt für mich immer noch ein Geheimnis, dass Jesus sagt, ich will es mit dir zusammen machen. Ich habe da so ein Bildchen da gefunden im Internet. Wahre Freunde mögen dich mit allen Macken. Jesus will unser Freund sein und er will offensichtlich, ob ich das begreife manchmal oder nicht, er will lieber mit uns und mit unseren Macken zusammen arbeiten, als einfach nur einen makellosen Jünger aus mir zu machen. Könnte er, ja, macht er aber nicht. Macht er definitiv nicht. Er will lieber mit uns zusammen sein, mitsamt den Macken. Das bitte jetzt nicht verwechseln. Er sagt nicht, ja, die Macken, die sind alle toll und so. Nein, es wäre schon super hier. Ne? Aber der Unterschied ist, jetzt machen wir uns mit dem Wunsch mit Jesus und mit Gott eins. Und da sagen wir, hey, ja, das möchten wir auch. Und wir bekommen von Jesus Unterstützung. Und als ich da dran so gewesen bin, ist mir was kam mir irgendwie, nach Menschenskind, ich bete immer wieder das Vaterunser, wir alle hier. Und das kennt ihr alle ganz gut. Und da gibt es eine Textzeile, die heißt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe das oft so gebetet nach dem Motto, naja, das ist jetzt eben eine Geschichte, das ist Gottes Sache. Ja? Und wir wünschen uns das halt auch, dass sein Wille, dass sein Reich kommt, dass sein Wille geschehe, also dass möglichst viele Christen werden oder was weiß ich, was alles und sich das Gute eben in der Welt durchsetzt und so weiter. Und dann ist mir gekommen, wenn es tatsächlich so ist, was ich gerade gesagt habe, dann schauen wir uns, wenn wir nochmal auf diese Früchte, also die Frucht hier blicken und auf diese einzelnen Punkte, was ist es? Das ist nichts anderes als der Ausdruck der Liebe Gottes in verschiedenen Dingen. Und wenn ihr euch das anguckt und ich stelle euch mal vor, ihr findet einen Menschen, der das alles irgendwie in sich trägt, ja, und hat, wäre es nicht wunderbar, mit so jemandem zusammen zu sein, der Geduld hat mit mir, der gütig ist, der treu ist und nicht gleich davonläuft, der sich selber beherrschen kann und so weiter. Das ist Ausdruck der Liebe und Ausdruck der Liebe des Vaters. Und wenn das passiert, dann passiert Reich Gottes. Und dann ist eigentlich, wenn wir das beten, kann ich eigentlich beten, Herr, hilf mir, ja, mach mit mir zusammen, dass diese Frucht hier wächst. Weil überall, wo die in mir wächst, da kommt der Wille Gottes zu den Menschen. Ja. Also jetzt sage ich mal ganz banal, wenn ich an der Supermarktkasse dem Kassierer oder der Kassiererin freundlich zulächle, obwohl alle gerade stinkig sind, weil nur eine Kasse offen ist oder sowas, dann kommt in dem Moment Reich Gottes. dann geschieht tatsächlich sein Wille. Wenn ich nachsichtig bin mit meinen Kindern, wenn ich Güte übe und so weiter, alles, was da steht, dann passiert in dem Moment tatsächlich das Reich Gottes auf die Welt kommt. Also die Frucht des Geistes ist Ausdruck des Willen Gottes. Und mit jeder Frucht des Geistes, die in mir wächst, kommt das Reich Gottes auf die Erde. Ich trage das Reich Gottes mit in die Welt. Ich muss es nicht alleine machen, aber ich trage es mit in die Welt. Und ich habe nochmal dieses eine Bild hier. Und deswegen hatte ich gerade am Anfang Gänsehaut, weil mir jemand zugesprochen hat, dass heute Jesus neben mir steht, wenn ich hier vorne predige. Wirklich direkt davor. Und ich habe dieses Bild im Internet, also ich habe nicht dieses Bild, sondern ich habe ein Bild gesucht, wo eben zwei Freunde, der eine den Arm um den anderen legt und man sieht sie so von hinten, dass es eher wegen allgemeiner ist. Und dann bin ich auf das Bild da gekommen, mit den zwei älteren Herren. Und dann habe ich mir gedacht, na Peter, das ist wahrscheinlich tatsächlich für dich das hier da drüben, halt, das hier drüben, das bin ich. Okay, ich brauche noch keinen Stock, aber wer weiß, vielleicht dafür echt noch ein bisschen älter werden und irgendwann komme ich mit dem Stock daher. Und Jesus ist dann immer noch mein Freund, ja, legt die Hand so über meine Schulter und geht mit mir da so über die Wiese, lächelt, ja, schau mal, wie der lächelt daher, dass Jesus, also Jesus ist jetzt nicht der alte Mann, aber da hinkt halt auch dieses Bild. Aber dann geht er noch mit mir so, den Arm so um meine Schulter und sagt, komm, lass uns mal in deinen Garten gehen. Und dann sag ich vielleicht, oh nee, viel Unkraut und so. Ja, und er lächelt weiter und sagt, komm, wir gucken. Und wir gucken mal nach der Frucht. Und wir jäten miteinander Unkraut und vielleicht gießen wir an der einen oder anderen Stelle. Und vielleicht braucht es manchmal ein bisschen Dünger oder was auch immer. Aber wir machen das zusammen. Ja, das ist das, was ich gern euch weitergeben wollte. Dass wir bei diesen Dingen nicht unbedingt die Auflösung haben, was macht jetzt wer wie. Ja, und müssen wir perfekt sein? Nein, perfekt müssen wir nicht sein. Jesus ist unser Freund und liebt uns mit unseren Macken. Amen.